So, wir fangen jetzt einfach an.
Ja.
Also, Eike, wir sitzen jetzt hier. Jetzt setzen wir die ganze Scheiße um, die wir uns so überlegt haben. Und was haben wir uns überlegt? Wir machen einen Podcast. Warum? Einfach, weil wir glauben, dass wir es können.
Wir wissen es. Wir wissen es. Wenn das so anfängt, können wir gleich wieder aufhören.
Das ist ein guter Start. An alle, die da draußen jetzt sitzen, an alle Zuhörer.
Und Zuhörerinnen, ist auch immer ganz wichtig.
Gender, ja, also wir wollen ja natürlich genderneutral sein, ja. Das ist uns sowieso ganz wichtig, nein. Wir wollen euch natürlich direkt am Anfang mitnehmen und sagen, warum machen wir das Ganze? Weil wir glauben, dass der Podcast-Landschaft noch etwas fehlt.
Nämlich wir.
Genau, uns beide. Ja. Niemand hat uns, also müssen wir uns selbst hinzufügen. Deswegen fangen wir jetzt an und wir begrüßen euch bei And Now Goal. Warum? Keiner weiß es. Wir werden es euch irgendwann verraten.
Kurze Info, ich habe es verboten, dass wir in der ersten Folge berichten, warum der Podcast so heißt. Warum erklären wir später nochmal, aber Hauptgrund ist im Grunde genommen, es ist kein Sportpodcast. Das möchte ich direkt nochmal erwähnen. Alle Details kommen dann später.
Genau das ist auch wichtig an der Stelle, weil wir wollen natürlich nicht nur über Sport reden, so wie ihr das jetzt vielleicht denkt, sondern wir wollen uns natürlich mit allem möglichen Kram beschäftigen. Wir machen das aber nicht nur einfach so, sondern wir haben uns Regeln gegeben. Ganz wichtige Regeln, an die wir uns strikt halten wollen. Und zwar die erste und auch damit die wichtigste Regel an dieser Stelle ist, wir trinken während jeder Folge 4 Bier. Exakt 4.
Nicht mehr und nicht weniger.
Hat nichts mit den Themen zu tun.
Ganz genau.
Das heißt, wir haben nicht nur 4 Themen, wir haben einfach nur 4 Bier in der Zeit. Soll vielleicht euch zur Belustigung beitragen, uns natürlich auch. Ja, uns macht das Reden vielleicht mehr Spaß, wenn wir 2 Bier getrunken haben. Aber das sehen wir dann später.
Und wir trinken einfach unheimlich gerne Bier, aber das nur am Rande.
Wir werden pro Folge circa 5 Themen beackern, in ungefähr 60 Minuten. Das wollen wir natürlich nicht dogmatisch so einhalten.
Diese 60 Minuten sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern es kann natürlich auch mal ausarten in Richtung 90 oder 95 Minuten. Das ist dann immer individuell, aber auf jeden Fall an die 60 Minuten, eher mit Tendenz nach oben.
Genauso wie ich es gesagt habe, nicht dogmatisch an dieser Stelle. Ja, und das ist auch schon die erste Spitze Richtung Eike, damit er auch gleich merkt, woran er ist. Aber das weiß er ja schon, dass er sich ja nicht auf dieses Projekt mit mir gemeinsam eingelassen. Und genau das ist die Intention, die wir verfolgen wollen. Wir wollen quasi 2 Antipoden bilden. Die sind wir auch, das haben wir selber festgestellt. Wie haben wir das Ganze festgestellt? Wir sind Arbeitskollegen. Wir arbeiten bei einer ganz langweiligen Firma und machen ganz langweiligen Kram. Und weil uns das total... weil wir das total super finden natürlich, falls unser Arbeitgeber das hört, möchten wir natürlich an dieser Stelle nicht langweiligen Kram anbieten, sondern wir wollen natürlich ein bisschen Kontroverse anbieten.
Also Fabian möchte mehr Spannung in seinem Leben und dafür bin ich jetzt hier mit am Tisch und dann gucken
genau.
wir,
wie es so, und jetzt kommen wir zu den Regeln, weil sonst labern wir nur die ganze Zeit dummes Zeug und das wollen wir ja eigentlich nicht, sondern wir wollen uns ja eigentlich auch mit wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen. Also, wir gehen einmal die Regeln durch, damit auch alle, die das jetzt hören, wissen, worum es geht an dieser Stelle. Und zwar, wir haben, also, so wie wir es eben gesagt haben, wir wollen uns circa 60 Minuten Zeit nehmen, vielleicht auch mal mehr, mal weniger,
je nachdem, was es ist.
Kommt drauf an, wie redelaunig Eike ist. Dann haben wir ungefähr 5 Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Und dabei geht es wirklich um das ganze Spektrum dessen, was ihr euch jetzt vorstellen könnt. Je nachdem, was ihr euch natürlich jetzt vorstellen könnt. Dann ist es so, dass wir es so machen, dass ich das Ganze moderieren werde. Das heißt, ich werde die Themen in die Runde werfen. Ich werde die ganzen Themen Eike vorstellen und dann ihn nach seiner Meinung dazu fragen. Er darf an dieser Stelle ein Thema skippen pro Sendung. Eins. Nur eins. Mehr nicht. Zu allen anderen muss er sich äußern.
Skippen bedeutet
nicht, ob er weiß oder nicht.
Skippen bedeutet nicht, dass ihr nicht wisst, welches Thema ich skippe, sondern selbstverständlich wird das Thema bzw. die Frage oder je nachdem, wie sich das so entwickelt, ausformuliert und dann sage ich offen dazu, kann oder möchte ich nichts sagen. Das ist immer ganz wichtig. Das heißt, es wird da, was das angeht, nichts geschnitten.
Thementechnisch sind wir übrigens nicht beschränkt. Das heißt, wir können von bis. Ist die Frage, ob Eike das kann. Ich schon.
Also ich kann immer bis alles.
Okay. Gut. Es wird nichts geschnitten, außer eine Spezialregel dazu. Jeder darf pro Folge einmal eine kurze Sequenz schneiden. Auch das werden wir drin lassen.
Was heißt drin lassen? Es bedeutet natürlich dann, ihr hört natürlich nicht, was wir dann eben geskippt haben wollen, sondern es wird gepiept, aber zumindest, dass jeder mitkriegt, an der Stelle wurde etwas gepiept. Es wird dann nicht näher darauf eingegangen, das ist ganz wichtig, auch bei den vielen Nachfragen, die dann kommen werden, da werden wir nicht drauf eingehen, aber es wird trotzdem immer so sein, dass ihr immer genau wisst, da wurde jetzt von Fabian etwas geskippt bzw. gepiept, weil er sich nicht getraut hat und kein Eier hatte. Das ist ganz wichtig zu wissen.
Und ich möchte an dieser Stelle dazu sagen, wir sind nicht die beiden Einzigen, die an diesem Projekt beteiligt sind, sondern wir haben natürlich auch noch jemanden im Hintergrund, weil alleine könnten wir das Ganze gar nicht, weil wir technisch dazu gar nicht in der Lage sind, obwohl wir beide bei einer Softwarefirma arbeiten.
Haben wir trotzdem beide keine Ahnung, aber deswegen haben wir uns Know-how eingekauft für teuer Geld. Viel mehr wollen wir dazu gar nicht sagen, aber es gibt noch eine dritte Person, die dann im Zweifelsfall für das Schneiden zuständig ist, für das Piepen, wenn Fabian wieder irgendwas da rausgeschnitten haben will, dann übernimmt er das. Und dafür haben wir dann eben noch eine gewisse Person dabei, die uns auch bei der Aufnahme hier unterstützt.
Genau, das ist unser lieber Freund Tobi. Und Eike regt sich jetzt schon das erste Mal auf, weil ich Tobis Namen erwähnt habe. Aber ich denke, er hat es verdient, dass er auch mit dazugehört. Ich möchte euch vielleicht
noch über Nein, da hören wir direkt das Veto. Da hören wir direkt auf und beenden diesen Podcast sofort wieder. Wir haben vorher klar definiert und mit Mr. X abgesprochen, dass sein Name am Anfang nicht erwähnt wird und dann im späteren Verlauf dann veröffentlicht wird. Das bedeutet, dass erstmal Mr. X hier ruhig ist, wenn wir reden. Und
wir haben ein Problem an dieser Stelle. Wir haben nicht festgelegt, was passiert, wenn einer von uns die Regeln bricht.
So, doch das
können wir jetzt live on air direkt
genau, tun. Genau, und das tue ich jetzt. Und damit hat nämlich Fabian in der ersten Folge bereits seinen ersten Piep-Moment direkt eingesetzt und hat damit kein weiteres Recht mehr zu piepen, weil natürlich der Name, den er eben erwähnt hat.
Was ist, wenn ich jetzt entscheide, es nicht zu piepen?
Dann haben wir ein großes Problem und der Podcast ist beendet.
Wir müssten eigentlich eine Strafe für die Missachtung der Regeln direkt hinzufügen.
Ein Vorschlag? Fragezeichen.
Schnaps.
Ja, ist akzeptiert. Machen wir.
Die nicht zu erwähnende dritte Person greift in diesem Moment zu einer nicht mehr ganz so vollen Flasche und füllt uns den entsprechenden Strafschluck ein. Mir natürlich den entsprechenden Strafschluck, weil ich habe ja die Regeln gebrochen, wo ich ja der Regelhüter sein sollte. Aber okay, auch ich muss mich dem natürlich unterwerfen.
An dieser Stelle direkt erwähnt, wir trinken hier jetzt in diesem Fall Fabian trinkt jetzt hier in diesem Fall einen Hausschnaps. Viel mehr möchte ich da gar nicht aus Markengründen dazu sagen. Es ist der berühmte Hausschnaps, den er jetzt trinken muss, was jetzt nicht dazu dienen soll, weil er gut schmeckt, dass er weiterhin Regel brechen soll. Das ist ganz, ganz wichtig.
Des Weiteren möchte ich noch gerne eine Sache hinzufügen, bevor wir jetzt endgültig anfangen. Ich sage Prost an die Runde. Eine Sache möchte ich noch hinzufügen. Und zwar solltet ihr zwischendurch ein ganz komisches Klicken hören. Wir sind beide Raucher und wir rauchen nebenbei. Um diese ganze Gesprächsatmosphäre etwas familiärer zu gestalten. Und damit möchten wir auch direkt dann ins Programm durchstarten.
Ja, ich frage mich auch, wann du endlich mal anfängst mit den Themen.
Genau, also. Eike sitzt den ganzen... Also, um euch die ganze Situation zu erklären, ich habe zu mir nach Hause eingeladen, habe das Ganze schön eingeleitet mit einem fetten Grillen und wir wollen das Ganze jetzt direkt in die Tat umsetzen und Eike nervt mich eigentlich ungefähr seit 2 Stunden damit, was für Themen ich eigentlich für ihn vorbereitet habe. Und ich möchte eigentlich in diesem Moment direkt starten mit...
Nein, Thema. da muss ich direkt nochmal einhaken, bevor du weiter fortfährst, weil man muss jetzt nochmal so ein bisschen mehr Hintergrundstory dazu erzählen. Im Grunde genommen nerve ich Fabian schon seit... Da muss ich jetzt ein wenig lügen, ich glaube seit 7 Tagen mit den Themen, weil der ursprüngliche erste Aufnahmetermin schon gut eine Woche, wenn ich gerade darüber nachdenke, sogar schon ein bisschen länger her ist. Und er ist nicht für nötig gehalten, hat sich an diese Terminabsprache zu halten. Das heißt natürlich nicht, um da jetzt noch zu einer weiteren Regel oder Routine dieses Podcasts zu kommen, dass wir uns nicht an Regeln oder Routinen halten, sondern ganz wichtig zu wissen, es wird jede Woche eine Folge von uns geben, an die sich auch der Fabian zu halten hat. Das noch nebenbei und zu der Hintergrundgeschichte, warum er vielleicht ein schlechtes Gewissen hat. Und ab jetzt beginnen wir mit dem ersten Themenblock und ich übergebe ihm schweren Herzens das Wort.
Eine kurze Anmerkung dazu. Ich habe kein schlechtes Gewissen.
Du sollst keine Anmerkung machen, sollst das Thema bringen.
Das, was ich getan habe, ich habe einem guten Freund dabei geholfen, sein Haus zu bauen. Ich denke, das können wir alle nachvollziehen, vielleicht außer Eike, ja, an dieser Stelle. Trotz alledem...
Der Terminvorschlag kam von Fabian, aber ist okay. Machen wir weiter. Bitte.
Oh, wir alle vergessen mal Termine. Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht weiter drauf rumreiten. Wir werden genug Themen haben, auf denen wir rumreiten können, genauso wie auf Eike. Ja, also kommen wir direkt zu meinem ersten Punkt, beziehungsweise zu der ersten Geschichte, die mich jetzt eigentlich so diese Woche so ein bisschen bewegt. Und zwar habe ich mir jetzt so die ganze Woche mal angeguckt, wie ist so die Berichterstattung im Fernsehen und was passiert eigentlich so rund um die Welt. Und es gibt ein Thema, was mich da besonders beschäftigt, und das ist Populismus und Corona. Warum Populismus und Corona, fragt ihr euch jetzt? Na klar. An der Stelle guckt euch die aktuellen Fallzahlen an und was ist passiert in den letzten Wochen und Monaten. Wenn wir uns die Fallzahlen weltweit angucken, müssen wir feststellen, dass die Länder, die in dieser Tabelle mit dem zweifelhaften Kompliment leben müssen, dass sie führend in dieser Statistik sind, vier Länder sind, die ganz stark dem Populismus unterworfen sind. Und zwar haben wir die USA, Brasilien, Russland und Großbritannien, die natürlich in ausgeprägter oder jeweils unterschiedlich ausgeprägter Form unter diesem Populismus, ja, soll ich leiden sagen, ich weiß es nicht, zumindest damit zu tun haben. Und für mich an dieser Stelle geht es eigentlich um diese Thematik, weil ich mich frage, warum ist das eigentlich so? Also hat das einen kausalen Zusammenhang? Besteht dort eine Problematik, die wir vielleicht jetzt erst erkennen in der Krise? Das heißt, ist der Rechtspopulismus eigentlich dazu in der Lage, mit solch einer Krise sich auseinanderzusetzen? Eike, wie stehst du zu dieser Thematik und wieso glaubst du, dass ausgerechnet in diesen Ländern sich diese Fallzahlen so entwickelt haben?
Ich sehe das tatsächlich, also erstmal freue ich mich, muss ich direkt mal vorweg sagen, dass ihr ein Thema gefunden wurde. Ich war skeptisch, ob Fabian in der Lage ist, ein Thema ranzubringen, wozu ich direkt was Qualifiziertes sagen kann. Wobei es natürlich schwierig wird, Themen zu finden, zu denen ich nichts Qualifiziertes sagen kann.
Schon, ich hatte eigentlich keine Ahnung und redet komplett um den heißen Brei herum.
Ich sehe das aber tatsächlich anders als du, oder? Ich habe die Frage falsch verstanden.
Oder das dann sag mir doch, wie ich sie richtig stellen soll.
Ja, ich bin mir noch nicht so...
Wie verstehst du denn das Thema?
Ganz sicher, du willst wissen, warum gerade in diesen Ländern die Fallzahlen exorbitant höher sind als vielleicht in anderen Ländern.
Ja, vielleicht habe ich den Zusammenhang falsch dargestellt. Vielleicht muss ich es vielleicht nochmal etwas differenzierter sagen. Also... wir gucken uns die USA an, du hast 1,7 Millionen Infizierte, du hast 100.000 Tote, in New York ist der absolute Ausnahmesituation und Donald Trump sagt, wir sollen das Land öffnen. Ja? In Brasilien erleben wir ähnliche Situationen, du hast Manaus, wo das absolute Chaos herrscht und Jair Bolsonaro sagt, nimmt einfach irgendein Hyxochloro irgendwas, ja? Das hilft euch, das ist das Allheilmittel. Die Frage ist doch letztendlich, warum sind diese Menschen in diesen Ländern so gutgläubig und folgen ihren Führern so dermaßen? Und das ist nur in diesen Ländern so und nicht in ausgewogenen Demokratien.
Ja, da bin ich etwas anderer Meinung, glaube ich, weil wenn man sich diese Zahlen gerade in den beiden Ländern, die du jetzt nochmal genannt hast, Brasilien und Amerika, genau anschaut,
ist es... Brasilien herrscht übrigens der Tropen-Trump, für alle, die ihn nicht kennen.
Also, wenn man sich diese Zahlen nochmal genau anschaut, Fabian, danke, dass ich ausreden darf, dann muss man das natürlich immer ein bisschen differenziert betrachten. Brasilien vielleicht noch ein bisschen außen vor, mehr als die USA, aber gerade in den USA ist es so, dass der Großteil der Zahlen tatsächlich auf New York zurückzuführen ist. Bedeutet, wenn man sich die Zahlen genau auseinandernimmt, sind diese Massenpandemie, die da ausgebrochen ist, fast ausschließlich auf die Region New York bezogen. Das meine ich mit fast ausschließlich natürlich nicht, dass in den anderen Ländern da oder in anderen Landeskreisen da nichts, keine Zahlen sind, aber diese exorbitanten Zahlen sind nur in New York passiert, auch mit den vielen, vielen Toten, die da passieren. Und da sind ja auch, wenn man sich da ein bisschen mit näher befasst hat, auch Tragödien passiert, die teilweise meiner Meinung nach zu wenig an die Öffentlichkeit gelangt sind, aber ja.
Aber gibt es denn da jetzt so einen Zusammenhang? Also zwischen dem, wie die Führer dieser Länder sich verhalten, zu den Zahlen, die dann daraus resultieren?
Weil darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Hättest du mich kurz ausreden lassen, wäre ich auch dazu
hingekommen. Nein, also, natürlich, selbstverständlich.
Ganz wichtig. So, ne? Du weißt, wie das so läuft.
Strafflug?
Nein, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber du bist kurz davor. Ja. Außerdem willst du wieder nur den guten Schnaps trinken.
Gelbe Karte, oder wie soll ich das verstehen?
Darf ich jetzt weiter ausführen, oder möchtest du weiter über die Strafen reden? So, das Problem ist nämlich in den USA, du hast eine Region, New York plus die angrenzenden, die sehr, sehr stark davon betroffen sind, wo, wenn man sich dann die Zahlen anschaut, die pro sind, oder die dem, wie hast du es genannt, Führer zugeneigt sind, sind nicht so wie in den anderen Bereichen. Und das ist ein elementarer Bestandteil. Weil in den anderen Bereichen, und da kommen wir dann wieder zu den Ländern wie zum Beispiel in Europa oder auch in Deutschland, wo ich jetzt ja dann auch viel, viel mitkriege, wie es hier wirklich in der Praxis läuft, wo sich ja immer mehr die Stimmen dagegen mehren, dass diese Politik, die da gemacht wird, ohne dass ich da jetzt selber zu sehr darauf eingehen möchte oder meine eigene Meinung dazu publik machen möchte, vielleicht falsche Entscheidungen treffen. Aber das ist gerade in den USA bemerkenswert, wenn man sich diese Zahlen dann anschaut, wo dann die Sympathisanten pro Führer dann wieder nicht so sind oder nicht so exorbitant gestiegen sind wie in den anderen Bereichen. Brasilien ist in meinen Augen überhaupt nicht vergleichbar. Weil Brasilien ist ein Land, das, wenn man sich die Politik da anschaut, das, warum hat Brasilien so lange gewartet, bis sie überhaupt diesen annähernd auch nur die Corona-Geschichte akzeptiert haben? Weil die haben ein Riesenproblem mit ihren ganzen einheimischen und verdammt armen Menschen, die da zusammengefercht leben.
Den dritten Gesundheitsminister innerhalb dieser Krise.
So, und das wird nicht der letzte sein. Und da ist es überhaupt nicht vergleichbar. Denen ist im Grunde genommen, ähnlich tatsächlich auch wie in China beispielsweise, ein Menschenleben scheißegal. So, warum hat China die Wirtschaft so schnell wieder hochgefahren? Nicht, weil die Zahlen so gut sind.
Kann ich das vergleichen? Also, die Frage für mich ist, in dem Moment geht es den Brasilianern dann, oder nicht nur den Brasilianern, sondern auch bei den Amerikanern, kann ich das mit China vergleichen? Weil in China ist es ja zumindest so, dass ich das Gefühl habe, dass die Führung versucht, die Bevölkerung zu schützen. Das Gefühl habe ich in Brasilien und in den USA nicht. Also es ist ja eigentlich nicht vergleichbar. Das heißt, führt der Rechtspopulismus eher dazu oder diese Intention, die hinter dem Rechtspopulismus steht, eigentlich eher dazu, dass du noch mehr Ausgrenzung hast und noch mehr die Leute leiden lässt, die sowieso schon leiden?
Ich glaube, da bewegt sich aber auch gerade viel. Ich meine, man hat heute Bilder aus Amerika gesehen. Ich muss jetzt gestehen, ich komme jetzt leider gerade nicht genau darauf, wo diese Bilder entstanden sind, wo jetzt aber die Leute wirklich auf die Straße gehen und nicht normale Demonstrationen machen, sondern wirklich im amerikanischen Stil auf die Straße gehen, dass da jetzt schon eine Bewegung eintritt, die exorbitant ist. Aber zurück auf China, das ist in meinen Augen nicht... Das, was du aus China mitbekommst, ist nur die halbe Wahrheit. Da bin ich felsenfest von überzeugt, genauso wie auch die ganzen Zahlen und so weiter.
Aber kannst du das belegen?
Nee, belegen kann ich es nicht. Das kann keiner.
Ja, aber das ist ja das Entscheidende.
Aber der normale...
Kann ich es belegen? In den USA oder in Brasilien kann ich es belegen, was da passiert.
Ja, aber der normale Menschenverstand sagt mir, dass in China die Zahlen, die so veröffentlicht worden sind oder auch jetzt noch veröffentlicht werden, nicht richtig sind.
Also du möchtest China vielleicht eher mit Russland vergleichen?
Ja.
Ja, mit Russland. Für all die es nicht wissen, weil in Russland haben wir eine hohe Anzahl an Infizierten, aber die Anzahl an Toten ist sehr, sehr gering. Dafür ist die Anzahl derer, die an Lungenentzündung plötzlich sterben, exorbitant hoch. Also sie ist um 60% erhöht im Vergleich zu dem, was die letzten Jahre gewesen ist. Nur für all die, die jetzt über die Fakten nicht genau Bescheid
wissen. Und wenn du, die Politik vergleichst mit China und Russland, ist sie tatsächlich ähnlich. Zumindest was die Außendarstellung angeht und das, was nach außen sickert. Das ist sicherlich auf einem ähnlichen Level. Das heißt, die Propaganda ist da sehr, sehr groß
geschrieben. Aber siehst du jetzt letztendlich einen Zusammenhang zwischen dem, was die Regierenden tun und dem, was an Fallzahlen passiert?
Ja.
Okay, wir hätten das Thema auch schneller beenden können, hätte ich die Frage klarer gestellt. Danke. Habe ich gerade das Gefühl. Also deswegen möchte ich das Ganze einfach ad acta legen, weil ich denke, Eike hat genug dazu ausgeführt und ich glaube, wir haben uns an diesem Thema ein bisschen gerieben.
Wo wir direkt aber auch bei der ersten Fragestellung merken, Fabian muss die Fragen besser stellen, damit man eventuell nicht so sehr in die Tiefe gehen muss. Aber bitte, es ist die erste Folge, er muss noch viel lernen, ich helfe ihm, keine Sorge.
All das ist natürlich auch Interpretationsspielraum und ihr werdet vielleicht an den nächsten Fragen merken, woran es wirklich liegt. Deswegen möchte ich darauf gar nicht näher eingehen, sondern vielleicht kommen wir einfach im Laufe der nächsten 45 bis 750 Minuten, so wie Eike es gerne hätte, dazu. Und ich möchte einfach zum nächsten Punkt übergehen und da werden wir gleich schon ein bisschen persönlich, Eike, weil das ist so ein Punkt, der trifft uns beide so ein bisschen so direkt. Ja, und zwar für all die, End Now Goal ist nicht umsonst so. Natürlich wollen wir kein Sportpodcast sein, aber trotzdem ist Sport und vor allem in dem Fall dann der Fußball ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Und was war diese Woche das große Thema im Bereich Sport? Es gibt ja eigentlich nur einen Sport, der zurzeit stattfindet, das ist die Fußball-Bundesliga. Die Welt schaut nach Deutschland, wie wir das Ganze machen und wir können eigentlich stolz sein, dass wir das so hinbekommen. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, dazu kommen wir vielleicht jetzt noch. Aber ich möchte vielleicht einfach erstmal auf das wichtigste Spiel dieser Woche eingehen. Und da sind wir eigentlich im Spitzenspiel deutscher Klassiker oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Und zwar haben wir ein Spiel gesehen zwischen dem BVB und dem FC Bayern. Und nur damit wir das an dieser Stelle klarstellen, ich bin der Borusse. Eike ist der Bazi. Mehr möchte ich dazu an dieser Stelle auch gar nicht sagen, sondern nur damit ihr wisst, wer auf welcher Seite steht. Aber ihr hättet sicher im Laufe der nächsten paar Minuten gemerkt. Eike, ich habe ein relativ ausgeglichenes Spiel gesehen. Meines Erachtens nach waren die Bayern ein Ticken besser. Klar, sie haben vielleicht die ein bisschen klareren Chancen gehabt. Bis auch vielleicht in der ersten Minute, in der Haaland Manuel Neuer tunnelt und wäre die Situation vielleicht etwas anders ausgespielt worden, wäre vielleicht noch eine größere Chance dabei herausgekommen, beziehungsweise in der 81. hat Mo Dahoud den Ball aus ungefähr 18 Metern Richtung Tor gehämmert und Manuel Neuer konnte den Ball aber gut abwehren. Ansonsten waren die Bayern vielleicht mit den etwas klareren Gelegenheiten Richtung Tor der Dortmunder unterwegs. Joshua Kimmich hat das ganze Ding entschieden, hat ein wunderbares Tor geschossen. Das muss auch ich als Borussia einfach zugeben.
Wunderbar, wunderbar ist an dieser Stelle der falsche Begriff. Also ja, es war
eigentlich darf Eike an dieser Stelle nicht unterbrechen.
Doch, aber da muss ich direkt unterbrechen, weil dieses Tor... Man kann von einem Torwartfehler sprechen.
Wir kommen vielleicht gleich nochmal auf dieses Tor. Ich möchte einfach nur ganz kurz einmal die Fakten an der Stelle zusammentragen. Joshua Kimmich hat ein wirklich wunderschönes Tor geschossen. Das muss auch ich als Borussia einfach so zugeben. Kurz vor der Pause in der 43. Spielminute, wenn ich mich nicht ganz irre. Und Eike, ich habe an dich eigentlich mehrere Fragen zu diesem Spiel. Die erste, die ich dir vielleicht stellen will, wie hat dir das Ganze denn ohne Zuschauer gefallen?
Tatsächlich ist das Thema, ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt bezogen auf das Spiel, aber das Thema Geisterspiele geht ja damit einher, ist für mich ein persönlich sehr schweres Thema, weil ich als leidenschaftlicher Fußballfan und auch Fußballgucker tatsächlich hauptsächlich damit sehr, sehr schwer umgehen kann. Da muss man tatsächlich ein lobendes Wort an die Medien machen, in diesem Fall die Übertragung durch Sky, die Option bieten, dass man dort die Zuschauer sich mit rein.
Hast du das Spiel mit Stadionsound verfolgt? Ich habe dich das per SMS gefragt, du hast es mir aber nicht beantwortet.
Ja, ich habe per SMS nicht geantwortet, das ist richtig, weil ich in dem Moment mich auf das Spiel konzentriert habe und nicht auf unwesentliche Dinge. Und deswegen, ja, ich habe das Spiel mit dem Stadionsound geguckt. Was tatsächlich für mich...
Gab dir das was?
Es ist für mich tatsächlich... bei dem Spiel hätte ich tatsächlich wahrscheinlich darauf verzichten können, aber bei normalen Spielen ist es verdammt schwer, sich das anzuschauen ohne diese Option, weil wirklich viel dieser Emotionalität und dem Ganzen drumherum einfach verloren geht. Bei dem Spiel hätte ich darauf verzichten können, weil das ja doch durchaus ein intensives und wichtiges Spiel war, sodass man da mehr Wert auf das eigentliche Spiel an sich legt als auf das Drumherum. Also, Frage, um die zu beantworten, ja, ich habe es mit Stadionoption geguckt. Ich mache ein großes Lob an Sky in diesem Fall, die das Ganze gemacht haben, was das Ganze deutlich attraktiver macht. Es ist einfach was anderes. Also Entschuldigung, also natürlich...
Ich muss an dieser Stelle jetzt einfach mal einschreiten, weil ich muss sagen, ich habe mir das Ganze auch mit Stadionsound angehört und ich muss sagen, es ist schon nicht schlecht. Also Sky gibt sich wirklich Mühe und sie machen das Ganze auch, sie versuchen so ein bisschen auch die Stimmung rüberzubringen, so habe ich das Gefühl. Also wahrscheinlich haben sie irgendwie mehrere Optionen, dann in den Momenten verschiedene Sounds einzuspielen. Und ich denke, dass sie das in dem Moment dann auch irgendwie per Regie versuchen, passend der Spielsituation so ein bisschen zu gestalten. Es ist ein wenig monoton, ich finde es gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite ist natürlich, ich weiß, dass das Stadion leer ist, mir gibt es nicht viel und ich konnte ein bisschen mehr aus dem Spiel heraus oder an dem Spiel selber was finden, als dass ich jetzt direkt mit dem Stadion irgendwie eine positive Empfindung habe. Weil als Borussia muss ich natürlich sagen, so ein Spiel ohne die Südtribüne ist natürlich irgendwie auch grotesk, weil die gibt natürlich auch irgendwie so ein spezielles Gefühl. Und an der Stelle ist natürlich dann für mich auch wieder die Frage, und dann kommen wir zum Spiel zurück, Eike. 60. Minute, um die 60. Minute herum hatten wir so eine Szene. Erling Haaland kriegt den Ball ungefähr auf 11 Metern Höhe, etwas halblinks versetzt, schießt den Ball Richtung lange rechte Ecke und Jerome Boateng fällt, schmeißt sich hin, rutscht aus, was auch immer in diesem Moment, und dann Handspiel.
Für die, die mich jetzt nicht sehen können, ich habe mich gerade kurz zurückgelehnt, einmal kurz tief durchgeatmet und Fabian grinst mich jetzt gerade an.
Keiner kann uns übrigens sehen, weil wir machen auch keine YouTube-Aufnahme.
Nein, werden wir auch nicht, werden wir auch in Zukunft nicht, aber das nur am Rande.
Keiner kann auch wirklich dann sicher gehen von uns beiden, dass uns noch einer zuguckt, wenn er Eike oder mich sieht.
Naja, das Hauptproblem wird sein, dass die Leute sich nicht mehr auf die Themen konzentrieren, die ich sagen können, weil sie mich dann sehen und begeistert sind, aber darum geht es jetzt ja nicht, sondern es geht jetzt ja um
halt deine... Halt für grenzwertig, aber wir reden weiter über den FC Bayern und Borussia Dortmund und über die Chance von Erling Haaland, bei der Jerome Boateng sich mit einer ganz komischen Bewegung irgendwie ganz seltsam in diesen Ball hineinfallen lässt.
So, und da sind wir... Ich bin dankbar. Ich bin wirklich dankbar für diese Formulierung von Fabian und bitte darum, dass er mich jetzt auch mal in Ruhe einfach mal ausreden lässt. Weil eine Sache ist für mich ganz entscheidend. Eins vorweg, vielleicht um die Frage direkt zu beantworten, aber ich muss es dann noch weiter erklären. Es war ein Elfmeter. Laut Regelwerk.
So, das, wir können das eigentlich direkt zum nächsten Thema übergehen.
Fabian, ich habe ganz klar. Nein, wir können nicht zum nächsten Thema. Warum nicht?
Warum können wir nicht zum nächsten Thema?
Schnaps für dich. Es reicht jetzt lang. Wenn ich sage, dass ich jetzt die Frage direkt beantworte, aber noch etwas im Nachgang dazu sagen muss, dann kannst du nicht,
aber bevor ich diese ganz klare Ja- oder Nein-Frage gestellt. War das für dich ein Elfmeter? Du hast gesagt,
hast du mir nicht zugehört oder was? Wenn ich sage, ich beantworte sie direkt, aber ich erkläre
wenn
dann
im Nachgang, wenn ihr gerne wollt in Zukunft, dass Eike auf Ja- oder Nein-Fragen mit einer ergänzenden Erklärung antwortet, schickt uns das Ganze doch bitte einfach per Facebook oder Twitter. Wir haben zwar noch keinen Account, aber versucht es einfach mal. And now goal wird es dann demnächst geben.
So, und hört uns weitere 10 bis 15 Minuten zu und dann ist diese Frage klar, weil dann wird keiner einfach nur sagen, ja, es soll mit Ja oder Nein beantwortet werden, weil die Leute meine fundierte Meinung dazu hören wollen. So, und darf ich die jetzt weiter ausführen oder möchte das nächste Thema anbringen?
Du darfst gerne weiter ausführen, wenn du meinst, dass uns das weiterbringt.
So, es bringt uns sehr viel weiter, weil das ist ganz wichtig für diese Geschichte. Okay. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, das ist ein Elfmeter. Diese Frage ist mit Ja zu beantworten. Aber die entscheidende Frage ist doch, wollen wir als Fußballfan, dass so etwas ein Elfmeter ist? Laut Regelwerk. Oder laut dem neuen Regelwerk, was bezüglich Handspiel quasi jedes Jahr neu gemacht wird und immer wieder überarbeitet wird. Aber eigentlich sind alle damit unzufrieden. Aber im Grunde genommen ist, man kann es runterbrechen, jetzt für die, die jetzt nicht so Fußball interessiert sind. Wir wollen das Thema Fußball auch nicht zu sehr ausweiten. Man kann es runterbrechen. Im Grunde genommen, in dem Moment, wo ich mit meinen Händen meine Körperfläche vergrößere und der Ball dort die Hände berührt, ist es ein Elfmeter oder beziehungsweise ein Foul. So, das ist das Regelwerk. Vollkommen in Ordnung. Bedeutet aber auch, dass man ganz skurrile Szenen hat, nämlich dass dann ein Abwehrspieler sich im Grunde genommen die Hände auf den Rücken hält und damit überhaupt keine
natürliche, hast du das Gefühl,
dass damit überhaupt keine natürliche Körperhaltung mehr im Grunde genommen durchführt. Und das ist genau das Problem. Deswegen sage ich, laut Regelwerk, ein klarer Elfmeter, klar nehme ich vielleicht nochmal zurück, laut Regelwerk ein Elfmeter, aber mit normalem Menschenverstand und als Fußballfan absolut kein Elfmeter.
Warum das?
Aber, stopp.
Ein Satz. Der letzte.
Zu diesem Thema. Wenn es andersrum gewesen wäre, wenn es andersrum gewesen wäre, würde ich mich genauso aufregen, beziehungsweise diese provokante Frage stellen, wie du es gerade getan hast, weil ich als Bayern-Fan, wenn es ein Dortmunder Abwehrspieler gewesen wäre, in dieser Situation und wir 1 zu hinten gelegen hätten und es kein Elfmeter gewesen wäre, hätte auch ich gesagt, klarer Elfmeter, Fehlentscheidung, scheiße gelaufen. Aber, und dazu stehe ich, es war ein Elfmeter, aber ich finde es trotzdem gut und das nicht nur, weil es jetzt in diesem Fall von Vorteil für mich war, nicht gepfiffen worden ist.
Das halte ich für ein Gerücht.
Warum hältst du das für ein Gerücht? Ich habe doch selber zugegeben, also, wenn es andersrum gewesen wäre, hätte ich gesagt, es ist okay.
Weil
es ist nicht okay, sondern
weil das in Zukunft noch öfter Thema werden könnte, werde ich darauf jetzt nicht näher eingehen. Aber ich kann euch an dieser Stelle sicher schon mal anteasern, dass ich dazu mehr als eine eigene Meinung habe und dass es alle Borussen unter euch wissen das in diesem Moment ganz genau, dass es mehr als nur eine äußerst strittige Situation in diesen Duellen gegeben hat, in denen relativ häufig zugunsten des FC Bayern entschieden worden ist. Und ich frage mich einfach an dieser Stelle, wo ist da die Grenze? Wir haben ein Geisterspiel, es gibt kein Publikum, was Druck ausübt. Ich habe immer die Möglichkeit, mir das Ganze anzuschauen. Und wenn ich die Regel klar auslege und sage in diesem Moment, der Arm vergrößert die Körperfläche und Boateng schmeißt sich in den Schuss und die Bewegung zum Ball ist mehr als deutlich.
Macht dieselbe
Bewegung. Mehr als deutlich. Jetzt bin ich dran, Eike. Mehr als deutlich. Dann frage ich mich, warum geht der Stieler nicht einfach an den Screen und guckt sich das Ganze nochmal an? Beziehungsweise, warum kommt nicht das Signal aus Köln? Bitte guck es dir nochmal an, weil du solltest es sehen. Es ist für mich mehr als ein Elfmeter, aber, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ergänzen, die letzte Szene im Strafraum von Dortmund mit Robert Lewandowski wäre dann sicher auch was gewesen, worüber man hätte diskutieren müssen. Es ist aber nicht so klar wie das Handspiel in dieser Situation.
Ist mir aber vollkommen egal.
Aber ich möchte gerne von diesem Punkt wegkommen, weil, ihr merkt schon, es führt zu keinem Ergebnis.
Wir sind
darf an dieser Stelle jetzt nichts mehr sagen, er hat seinen Redebeitrag dazu geleistet. Wir möchten uns gerne an dieser Stelle mit anderen Dingen beschäftigen.
Nein,
und zwar, wir haben fast ausgeglichenen Ballbesitz. Wir haben 13 zu 11 Torschüsse. Wir haben fast dieselbe Laufleistung. Was konntest du insgesamt aus diesem Spiel ziehen? Hattest du das Gefühl, dass das was jetzt so in der Öffentlichkeit dargestellt wird, diesen Kräftevergleich wirklich darstellt? Oder so gehst du dann mit mir, dass ich sage, naja, klar, du hast natürlich einen Unterschied zwischen den Bayern und Dortmund, aber letztendlich muss man natürlich sagen, die Dortmunder waren extrem Ersatzgespräch, den Bayern fehlte nur Thiago, bei Dortmund fehlten Witzel, Can, Sancho, Reus, Zagadou. Dass die beiden Mannschaften doch näher beieinander sind, als vielleicht jetzt so in der öffentlichen Wahrnehmung dargestellt wird?
Ich bin gerade immer noch schockiert, dass ich meine eine Frage noch nicht stellen durfte. Ich nehme das jetzt in diesem einen Fall mal so hin. Und um deine Frage zu beantworten, es ist nicht so, dass wir auch zu 100% fit waren, sondern wir hatten nicht nur Thiago, der nicht dabei war, sondern wir hatten auch einen Hernandez, der immer noch nicht in Topform ist. Das darf man auch nicht außer Acht lassen.
Den haben die beiden übrigens im Winter zum Verkauf angeboten, für alle, die es nicht wissen.
Ich war persönlich überrascht, wie dieses Spiel verläuft, um diese kleine Spitze einfach mal gekonnt zu ignorieren, weil sie einfach nicht erwähnenswert war. Weil ich persönlich habe mit einem deutlich klareren Sieg gerechnet, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, hat sich für mich gezeigt, dass sich die Qualität am Ende durchsetzt. Die nackte Statistik mag zwar auf einem ähnlichen Level gewesen sein. Wir waren trotzdem auch laut Statistik deutlich besser, aber sie war auf einem ähnlichen Level, näher als ich das am Anfang laut Statistik und auch laut Spielverlauf gedacht habe. Nichtsdestotrotz zeigt sich das für mich ganz am Ende ganz deutlich, Qualität setzt sich durch und die Qualität ist bei uns und nicht bei euch. Punkt. Und damit sollten wir dieses Thema jetzt beenden, weil wir ja kein reiner Sport Podcast sein möchten.
Mit 250 Millionen Umsatzunterschied spielt es sich auch relativ leicht. Keine Spitze zu den Bayern. An dieser Stelle denke ich, ist alles gesagt zu diesem Spiel. Ich glaube, die es interessiert, haben es alle gesehen.
Diese mehr Millionen haben wir uns selber erarbeitet. So, bitte.
Es war sicher ein schönes Spiel für Fußball Deutschland. Insgesamt wäre es sicher nicht ganz von Nachteil gewesen, hätte mein BVB das Spiel gewonnen und wir hätten einen spannenden Meisterschaftsendkampf gehabt, weil die ganze Welt schaut dann doch irgendwie auf die Bundesliga.
Aber dazu möchte ich
letztendlich, bitte lass mich kurz ausreden, letztendlich muss ich natürlich dazu sagen, dass die Bayern das Spiel auch nicht unverdient gewonnen haben, selbstverständlich, und sie haben auch sehr verdient im Moment 7 Punkte Vorsprung, weil sie seit Hansi Flick Trainer ist auch wirklich einen hervorragenden Ball spielen, das muss man einfach auch neidlos anerkennen.
Und als abschließenden Satz dazu von mir, da stimme ich Fabian komplett zu. Dieses Spiel hat gezeigt, welche hohe Qualität im deutschen Fußball da ist. Trotz dieser gesamten Situation, trotz dem, dass wir im Grunde genommen erst seit 4 Wochen wirklich im effektiven Training sind, war dieses Spiel von enorm hoher Intensivität geprägt. Und für die kurz zur Info, keine Sorge, mein Bier folgt auch gleich. Fabian hat die Zeit genutzt, wo ich auch mal kurz reden darf. Und sich ein
da
Bier.
Da Eike ja mehr redet, kann ich ja auch genug Bier einschenken.
Und sich ein Bier geöffnet. Also Fazit, und da stimme ich Fabian zu: Das Ganze war sehr positiv für den deutschen Fußball, für den Fußball allgemein. Aber natürlich hat er erschreckenderweise auch recht. Es wäre für die Spannung besser gewesen, wäre das Spiel nicht pro Bayern München ausgegangen. Aber wie gesagt, Qualität setzt sich am Ende durch und damit war es vorher absehbar. Und jetzt beenden wir dieses Thema damit wirklich. Und Fabian darf den nächsten Themenpunkt anbringen.
Ich würde gerne jetzt an dieser Stelle noch ein paar marketingtechnische Dinge erweitern, aber da Eike jetzt absolut keinen Bock mehr hat, über diesen unverdienten Sieg zu reden, weil er erneut durch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters herbeigeführt wurde, müssen wir dann leider auch wieder zu der nächsten Thematik kommen, die mich aber diese Woche genauso beschäftigt hat. Und ja, natürlich kommen wir um das Thema Corona nicht drum herum, und Corona ist irgendwie Teil unseres Lebens und es wird Teil unseres Lebens bleiben. Und so wie ich davon überzeugt bin, dass für uns und unsere Generation es eine Zeit vor Corona und eine Zeit nach Corona geben wird, müssen wir uns natürlich auch mit den Auswirkungen dieser ganzen Geschichte beschäftigen. Und für mich geht es dann vor allem um einen Punkt, der mir persönlich auch so ein bisschen unter den Nägeln brennt, und da geht es um das Thema Solidarität. Nach Corona, vor allem, beziehungsweise nicht nach Corona, sondern vielleicht auch während Corona. Ich sag mal, wir erleben das gerade, wir kommen vom Fußball, wir erleben das gerade in der dritten Liga. Ja, Solidarität ist dort ein Fremdwort, aber es geht nicht nur um die dritte Liga in Deutschland, sondern es geht vielleicht auch um die EU. Gucken wir uns die EU an. Wir haben direkt zwei Lager. Ja, Angela Merkel und Emmanuel Macron machen einen Schritt nach vorne. Ja, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam einen Weg nach vorne zeichnen, dann war es ja bisher häufig so, dass die EU dann auch wirklich anschließend einen Schritt in die Zukunft machen konnte. Aber jetzt formiert sich gleich auch wieder eine Opposition. Und zwar haben wir nicht nur Deutschland und Frankreich auf der einen Seite, sondern wir haben auch gleich die sogenannten sparsamen Vier. Ja, wozu dann unter anderem die Österreicher oder unsere Freunde aus dem Westen in den Niederlanden gehören. Und wir haben aber auch innerhalb Deutschlands gleich eine Thematik, die auf dieses Ganze einzahlt. Und zwar finden wir, wenn wir uns den ganzen Tag mit den deutschen Medien beschäftigen, uns in einem Bieterwettkampf der Länder wieder, um diejenigen, die die meisten und effektivsten und vor allem auch größten Lockerungen innerhalb dieser ganzen Geschichte stattfinden lassen. Und eigentlich war ja am Anfang dieser ganzen Krise so die Thematik, Eike, Corona führt uns alle so ein bisschen zusammen. Wir alle lernen so ein bisschen so, was verbindet uns, was sind die Dinge, auf die es ankommt, was wichtig ist. Ist es letztendlich so, dass nach der Krise so ist wie vor der Krise, verfallen wir alle wieder in die alten Muster und es geht eigentlich nur um den Egoismus jedes Einzelnen und verfallen wir wieder in alte neoliberale Denkmuster?
Ein hochspannendes Thema. Muss ich jetzt tatsächlich vielleicht für oder gestehen, dass Fabio und ich da schon einmal sehr kontrovers drüber diskutiert haben. Und da wir ja pro Themenblock
jetzt... Wobei wir übrigens dann während dieser Diskussion unter anderem entschieden haben, dass wir eventuell einen Podcast darüber machen wollen. Nur kurz als nähere eingeschobene Erklärung. Entschuldigung, Eike, ich wollte dich nicht unterbrechen.
In diesem einen Fall sehe ich darüber hinweg. Es ist also tatsächlich so, dass wir da schon mal drüber diskutiert haben und deswegen meine Nachfrage nochmal an dich, Fabian, ganz kurz. Beziehst du das jetzt hauptsächlich auf die EU bezogen oder mehr auf Deutschland? Weil du hast es ja eben schon selber angesprochen, dass innerhalb der Bundesländer da ja auch unheimlich viele Kontroversen da sind. Deswegen da jetzt nochmal, weil wir ja nicht unendlich viel Zeit für diesen Themenblock haben.
Ja, nein, ich habe das Ganze jetzt ja auch irgendwie bewusst weit gefasst. Also mir geht es ja jetzt nicht speziell darum, so wie geht die EU damit um oder wie gehen wir in Deutschland damit um, sondern mir geht es jetzt eigentlich speziell eher so, auch vielleicht so aus dem Gefühl von uns heraus als Mensch, ja, also ist das, was wir alle jetzt erwartet haben innerhalb dieser Krise, dass wir etwas näher zusammenrücken und wir entwickeln etwas mehr Solidarität, ist das alles schon vergessen? Sind das Themen von gestern? Sind wir dazu blauäugig gewesen? Ist das vielleicht was wir uns wünschen würden und was nie kommt?
Eine direkte Gegenfrage von mir in diesem Fall. Hattest du gerade zu Anfang, als das Ganze angefangen hat, das Gefühl von einer gewissen Solidarität? Weil das ist in meinen Augen... Ich muss meine Frage nochmal ganz kurz erläutern. Das ist in meinen Augen ganz entscheidend, wie so die Wahrnehmung der einzelnen Leute ist. Weil auch da, wenn du mit den Leuten drüber sprichst, und das tue ich sehr viel mit verschiedenen Leuten, ist da tatsächlich dieses Thema Solidarität oder das Wort Solidarität fällt sehr oft. Aber viele haben da auch ein unterschiedliches Wahrnehmungsgefühl. In meinen Augen ist natürlich immer sehr persönlich dann letztendlich. Aber das macht diese Fragestellung, die du hast...
komplex.
Ja, ziemlich. Weil, und deswegen muss ich da an dieser Stelle nochmal nachfragen, bevor ich selber darauf eingehen kann.
Na, vielleicht... helfe ich dir auch, indem ich jetzt ein bisschen meinen Kontext dazu erkläre.
Also, mir braucht man nicht helfen. Also das ist jetzt lächerlich. Aber bitte, du darfst trotzdem ausführen.
Ob diese Arroganz an dieser Stelle angebracht ist, wird uns präsentiert von niemandem.
Wir machen keine Werbung.
Genau. Und da wir ja auch noch niemanden haben, der uns hören konnte, kann uns ja auch niemand für Werbung...
Möchtest du jetzt meine Frage beantworten oder weiter genau. Einfach nur reden?
Also Solidarität sind wir an dieser Stelle. Nein, für mich geht es vornehmlich darum, dass Corona hat insofern eine gewisse Solidarität ausgelöst, weil wir haben ein Gefühl entwickelt dafür, dass es Bereiche in unserer Gesellschaft gibt. Ich spreche jetzt vor allem erstmal um die Arbeitswelt, ja, wo wir Berufe als systemrelevant angesehen haben, die wir vielleicht so jetzt erstmal nicht empfunden haben. Wir erinnern uns alle an die Finanzkrise, für die, die sich da wirklich bewusst dran erinnern können. Ich denke, das sind die meisten von euch. Ist es so, 2009, 2010 wäre systemrelevant? Es waren die Banker. Sind die Banker in so einer Krise wirklich systemrelevant? Nein, sind sie nicht. Das haben wir auch festgestellt, sondern systemrelevant in diesem Moment sind Krankenpfleger, Altenpfleger, Ärzte. Das sind alles Personen, die in diesem Kontext einfach eine viel größere Bedeutung bekommen haben. Nur mein Gefühl an dieser Stelle ist jetzt einfach, dass wir, wenn wir uns wieder darin verlieren, ja, ich möchte gerne helfen, aber nur, wenn ich auch davon profitiere, verliere ich dann nicht die Solidarität denen gegenüber, die uns in dieser Krise wirklich den Arsch gerettet haben. Und das, habe ich das Gefühl, überträgt sich dann auch wieder auf die große Politik.
Wen hast du gerade nochmal als systemrelevant bezeichnet?
Ärzte, Krankenpfleger, Arzthelferinnen. Du kannst es auch.
Nee, stopp. Da war der Stopp. Das waren die drei, die du genannt hattest.
Ja.
Und das ist der Punkt, wo ich persönlich ein Riesenproblem mit habe. Dass gerade zu Anfang, das ist dann im Nachhinein deutlich besser geworden, immer noch nicht auf dem Level, wo ich es erwarten würde, wo viele Gruppenkreise, wie auch immer man das nennen möchte, Berufskreise, außen vor gelassen worden sind, die wirklich systemrelevant sind, was sowas
angeht. Aber das ist ja nur exemplarisch.
Ja, also aber
es geht ja jetzt nicht darum, ich will jetzt nicht irgendeinen Berufskreis ausschließen, sondern alle, die dafür gesorgt haben, das möchte ich an dieser Stelle einfach erstmal festhalten, alle, die dafür gesorgt haben, dass unser Land am Leben bleibt, also sei es Verkäufer, irgendwelche Handwerker, irgendwelche Servicetechniker für Geldautomaten, für irgendwelche Getränkautomaten, was auch immer. Also all die, die in dieser Krise ihren Wert gezeigt haben, ja, auf Altdeutsch hätte man gesagt, seinen Mann gestanden, aber wir sind ja ein Gender-Podcast, also die ihren Wert gezeigt haben, ja, all die möchte ich natürlich da mit einbeziehen.
Möchtest du jetzt mit einbeziehen, aber gerade das, und jetzt wieder Bezug nehmend auf das Thema Solidarität, ist ja nicht passiert. Das heißt, von Anfang an ist dieses Thema Solidarität überhaupt nicht ernst genommen worden. Weil gerade am Anfang sind genau diese drei von dir genannten am Anfang Berufskreise oder Berufsgruppen, ist ja auch egal, das waren die systemrelevanten. Da hat keiner über den kleinen Speditionsfahrer, der uns, um so ein bisschen die Polemik mit reinzubringen, das Toilettenpapier in die Supermärkte gebracht hat. Ja,
Wer von euch hat kein Toilettenpapier geholt? Ja, bitte direkt bei Twitter, Facebook sofort posten.
Aber da hat keiner drüber gesprochen. Da spricht bis heute keiner drüber. Wenn man mal mit Speditionsfahrern, ich muss jetzt tatsächlich in diesem Fall gestehen, ich weiß gar nicht, wie der genaue Fachbegriff für diese Leute ist, aber die leiden gerade.
LKW-Fahrer.
Ja, das ist aber nicht der Fachbegriff. Ich habe von
LKW-Fahrer.
Fachbegriffen gesprochen. Aber gut, das ist Fabian. Egal. Also, das ist genau das Problem.
Die Fahrzeuglogistiker, schätze ich.
Die haben tatsächlich, die waren nicht mal mehr in der Lage. Die Situation für diese LKW-Fahrer, um auf Fabians Niveau zu kommen, ist tatsächlich so, dass dort das Thema Hygiene und so weiter immer schon ein kritisches Thema war. Aber die hatten immer einen riesengroßen Vorteil. Meistens war es nämlich so, dass sie dann, wenn sie die Ware ausgeliefert haben, zumindest an den Entladestellen, immer mal eine Dusche hatten oder in irgendeiner Art und Weise sich die Möglichkeiten hatten, irgendwie da sauber zu machen. Das ist inzwischen alles gesperrt worden. So, und da hat kein Mensch wirklich mal drüber gesprochen. Beziehungsweise jetzt inzwischen fängt es so langsam an, dass die Leute darüber sprechen. Aber es ist in der wirklichen Masse nicht angekommen. Und da, ist dieses, Thema systemrelevant und vor allem genau. Dieses Thema Solidarität in meinen Augen überhaupt nie wirklich in der Masse angekommen. Und deswegen sage ich, Corona wird enorm viel verändern, was das Denken verschiedener Leute angeht, zu verschiedenen Themen. Aber zu dem Thema Solidarität ist es in meinen Augen eher erschreckend gewesen, wie da tatsächlich die Masse reagiert hat. Ich habe eben schon mal ganz kurz das Thema Toilettenpapier angesprochen und das ist für mich in meinen Augen das beste Beispiel dafür, wie erschreckend es ist, wie egoistisch die Leute wirklich sind. Weil wenn es darum geht, dass die Leute sich wegen Toilettenpapier in den Supermärkten quasi prügeln, wo kommen wir denn da am Ende hin? Weil wir hatten niemals in Deutschland, ich kann jetzt so für Deutschland sprechen, weil ich tatsächlich nicht weiß, wie das Toilettenpapier-Thema in den anderen Ländern war, aber wir hatten niemals einen wirklichen Engpass. Der Engpass kam nur dadurch zustande, weil gewisse Leute wie Hans Müller dann auf einmal der Meinung waren, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter, ich brauche jetzt unbedingt meine 10 Rollen Toilettenpapier, damit ich vernünftig kacken kann und nicht dann das Zewa benutzen muss. Ja, da magst du, da mag man jetzt...
Das ist übrigens der erste Schnitt.
Nein, das ist kein Schnitt, da stehe ich
komplett zu. Ich würde es schneiden.
Das ist in meinen Augen, ist das
aber ist das
ist erschreckend,
aber wie es, da... Aber es geht doch darum...
Nein, es geht überhaupt nicht. Es geht erstmal darum, dass ich ausreden darf. So, und zum anderen geht es dann darum, dass es erschreckend ist, wie da wirklich die Leute dann reagieren wegen Toilettenpapier. Jetzt lass uns doch mal drüber nachdenken, was passieren würde, wenn Medikamente fehlen würde. Jetzt stell dir mal vor, absolut abstraktes Beispiel, Aspirin. Nur mal wirklich. Für die Leute, ich erwähne es direkt davor... Es ist komplett einfach nur ein abstraktes Beispiel. Aber stell dir vor, es würde rauskommen, Aspirin hilft oder schützt oder sorgt dafür, dass Leute immun gegen Corona sind. Die Leute würden sich hier in Deutschland, ich rede jetzt nicht von Amerika und Brasilien und anderen, ich rede von Deutschland, die würden sich umbringen, weil die Leute kein Aspirin kriegen würden. Und wir reden von Toilettenpapier und was dafür Zustände hier teilweise geherrscht haben. Okay. Und das ist das für mich Schockierende, ja, okay. Wo ich sage... Das Thema Solidarität hat sich in meinen Augen eher verschlechtert, weil eigentlich jetzt noch deutlicher geworden ist, wie egoistisch die Menschen sind, wenn es rein um das Thema Toilettenpapier geht. Weil das war nur Komfort. Jetzt stell dir mal vor, es wäre zu einer Situation gekommen, wo es um Leben geht. Und wirklich dieses komplett abstrakte und abstruse Beispiel Aspirin sorgt dafür, dass du immun gegen Corona bist. Die Leute hätten sich umgebracht, dafür, dass sie eine Packung Aspirin kriegen. Und das, egal, ob nun deutschlandweit oder EU-weit, das war ja die Ursprungsfrage. Ich reduziere diese Ursprungsfrage auf deutschlandweit, weil nur da kann ich es, was diese Form angeht, wirklich beurteilen. Da wären selbst hier in Deutschland die Leute auf die Straße gegangen und hätten wer weiß was mit den Leuten gemacht, damit derjenige, der da gerade aus der Apotheke kommt und die Packung Aspirin in der Tasche hat, was die mit den Leuten angestellt haben. Und ich denke, das beantwortet die Frage. Oder möchtest du noch was sagen?
Ich bin da nur semi-glücklich mit.
Weil ich ihn... Nein, bitte?
Nein, ich bin da nur semi-glücklich mit. Du hast mich ja jetzt 3 oder 4 Mal abgewürgt. Glaubst du nicht, dass es letztendlich zumindest europaweit was davon bleibt, weil... Länder wie Spanien, wie Italien, wie Frankreich vielleicht auch daraus lernen, dass es mehr systemrelevante Dinge als Geld gibt. Also das ist ja das, worauf wir es jetzt schlussendlich zurückführen. Warum führen wir es darauf zurück? Weil wir sind relativ glimpflich dadurch gegangen.
Bisher,
natürlich. Mhm. Klar, wir wollen natürlich nicht über eine zweite Welle reden oder so, sondern... Bisher sind wir da relativ glimpflich durchgegangen.
Ist mir aber ganz wichtig, dass man das nochmal sagt.
Klar, also wir sind auf einer Insel der Glückseligen zurzeit.
Bin ja, ich immer,
wie aber wir ja. Als Deutsche sowieso in diesem Leben sind. Aber nichtsdestotrotz, glaubst du nicht, dass das einen Einfluss hat, dass diese Länder und nicht nur diese Länder, sondern auch die Menschen in diesen Ländern vielleicht verstanden haben, dass es andere Dinge gibt, die irgendwie eine Rolle in ihrem Leben spielen, als vielleicht Geld oder, keine Ahnung, ein großes Haus, ein dickes Auto. Ja, ich persönlich habe das Gefühl, es wird einzahlen auf die Dinge, die uns innerhalb Europas bewegen, vielleicht nicht morgen, aber spätestens in ein paar Jahren.
Und genau das glaube ich nicht, aufgrund der, oder zumindest nicht in Bezug auf die Themen, die du jetzt angesprochen hast, weil dafür genau mir diese Themen zu kurz gekommen sind. Ich glaube schon, dass in einigen Bereichen ein Umdenken stattfinden wird, aber eher im wirtschaftlichen Bereich und nicht in den Bereichen, die du gerade wirklich angesprochen hast. Weil das ist in meinen Augen bis jetzt viel zu kurz gekommen. Selbst in den Ländern, die bisher nicht so gut davon gekommen sind wie Deutschland, wenn ich da gerade an Italien und Spanien, die du ja auch gerade genannt hast, denke.
Dann finde ich es mehr als schade. Das muss ich ehrlich sagen.
Ich sage nicht, dass ich das gut heiße, sondern ich sage nur, dass ich nicht glaube, dass sich da wirklich, was diese Bereiche angeht, etwas ändern wird. Ich glaube, da wird sich in wirtschaftlichen und anderen Bereichen, gehört es nicht zur Fragestellung, viel, viel ändern, aber nicht in diesen Bereichen.
Okay, gut. Ich glaube, wir haben viel darüber geredet, der In- und Output für alle ist weitreichend. Ich denke, ihr habt alle eure eigene Meinung dazu. Ich glaube, wir kommen auch jetzt nicht abschließend zu einem Ergebnis an dieser Stelle, sondern es ist einfach nur eine weitere Diskussion und eine Eröffnung der Meinung dessen, was ihr vielleicht auch alle habt. Ja, also wir möchten natürlich an dieser Stelle nicht irgendwie dogmatisch sagen, so, wir haben recht, sondern wir zeigen euch einfach eine Perspektive, die wir sehen, und wir möchten vielleicht euer eigenes Denken an der Stelle erweitern.
Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle nochmal, das ist immer nur unsere, das wollte er damit sagen, aber ich übersetze es nochmal für die normalen Leute, weil er jetzt gerade meint, sich besonders anstrengen zu müssen.
Eike hat ein Problem mit meiner Eloquenz, das muss ich ganz klar sagen.
Man kann es einfach auch in zwei Sätzen zusammenfassen, aber wir wollen ja die Zeit einfach nach oben treiben. Es geht hier nur um unsere persönliche Meinung, und die ist nicht unbedingt wissenschaftlich fundiert oder in anderen Kreisen bis ans Ende ausgezählt.
Nein.
Sondern es ist wirklich nur unsere persönliche Meinung. Und das ist gerade, was dieses Corona-Thema angeht, tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil da gibt es ja sehr, sehr viele Punkte, wo man sich sehr, sehr stark drüber streiten kann, und da soll diese Geschichte auch überhaupt nicht in diese Richtung gehen.
Das möchten wir an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Wir sind nicht Herr Dr. Drosten, keiner von uns beiden sieht sich auf dem gleichen Level wie einer unserer geschätzten Virologen in diesem Land. Wir vertreten ausschließlich erstmal unsere persönliche Meinung. Wir möchten aber auch ganz klar an dieser Stelle betonen, wir verbreiten keine Unwahrheiten. All das, was wir erzählen, sind die Dinge, die wir wissen, und all Dinge, die wir wissen aus fundierten Quellen, die wir auch dann an dieser Stelle immer wieder nennen können. Das heißt, wir sind absolute Gegner von Verschwörungstheorien, außer Eike möchte an dieser Stelle was anderes sagen.
Aber nein. Er
schüttelt ganz eindeutig den Kopf.
Nein.
Also, ja, sondern wir versuchen letztendlich nur unser eigenes Gefühl gegenüber diesen Dingen darzustellen, beziehungsweise unser eigenes Wissen mit den Dingen, die wir von außen herangetragen bekommen, in Einklang zu bringen und dann einfach nur zu erzählen, wie wir über verschiedene Themen denken.
So, und an dieser Stelle,
ich glaube, wir haben genug über Solidarität gesprochen, und bevor Eike jetzt wieder an dieser Stelle
sagt, bin ich absolut
kommen bei dir. Wir jetzt zum nächsten Punkt,
den ich
jetzt
und an dieser Stelle möchte, muss
der mir auch einfach wichtig ist.
Aber nicht das nächste Thema. Weil, bevor wir zum nächsten Thema kommen, muss ich zwangsweise, weil ein gewisser Mann, der hier für die Technik zuständig ist, nicht daran gedacht hat, dass wir nur eine gewisse Zeit haben, die wir maximal aufnehmen können, muss ich an dieser Stelle um ein kurzes Break bitten, damit wir einmal kurz die Technik klären können. Und, so ehrlich bin ich jetzt einfach, damit ich einmal ganz kurz um die Ecke gehen kann, aber vor allem
damit. Ich hatte mehr als 4 Bier getrunken.
Nein. Ja, scheiße. Ja, okay, akzeptiere ich. Aber wir machen jetzt eine Mini-Pause. Eine kurze Mini-Pause, ohne dass wir groß über weitere Themen sprechen. Wir sind sofort wieder da, dann mit dem nächsten Thema von Fabian. So, wir sind passend zurück, direkt mit dem entsprechenden Nachschub, nachdem ich auch wieder Nachschub vertragen kann, was die Menge angeht. Die Pause ist vorbei. Wie gesagt, wir haben es bewusst auf eine ganz kurze Pause reduziert. Und Fabian, war es ganz wichtig, dass ich jetzt nicht am Anfang zu viel rede. Deswegen ziehe ich mich sofort wieder zurück und wir beginnen mit dem nächsten Themenpart, den Fabian jetzt direkt hier präsentieren darf. Bitteschön.
Ja, wir wollten ja eigentlich sofort überspringen zum nächsten Thema. Da Eike jetzt kurze persönliche Probleme hatte, haben wir das einmal kurz aufgeschoben. Aber natürlich weiß er an dieser Stelle nicht, was ihn als nächstes erwartet. Deswegen kommen wir direkt zum nächsten Themenblock. Und wir haben eine Geschichte, die ja, witzig, grotesk, völlig surreal sich irgendwie in unserer kompletten Welt darstellt. Donald Trump und Twitter. Was fällt uns ein zu Donald Trump und Twitter? Ich glaube, uns allen fällt ein, dass Donald Trump über Twitter ungefähr 470.000 Nachrichten gesendet hat, die mehr oder weniger jeglicher Realität entbehrt haben. Jetzt hat Donald Trump einen Tweet veröffentlicht, letzte Woche, der selbst den, wie soll man sagen, Zensuren von Twitter irgendwie leicht missfallen hat.
Da muss ich tatsächlich an dieser Stelle direkt einhaken, auch wenn ich das Thema nicht kannte. Ich weiß ganz genau, was Fabian meint und ich fand es sehr amüsant und tatsächlich dann im Gegenzug auch sehr erschreckend. Weil ich glaube, Fabian möchte darauf hinaus auf den Tweet, wo das allererste Mal in der Historie, seitdem Donald Trump als Präsident twittert, Twitter seinen Tweet vermerkt hat mit, muss jetzt wieder gestehen, ich weiß jetzt nicht den genauen Fachbegriff dafür, nach dem Motto...
Terminus.
Danke. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich ziehe das Danke wieder zurück, sondern tatsächlich, das, um es einfach kurz zu machen, Twitter hat das erste Mal unter seinen Tweet einen Hinweis vermerkt nach dem Motto, man soll doch bitte, um es ins Laienhafte zu übersetzen, bevor Fabian gleich wieder mit dem Fachbegriff ankommt, man soll sich doch bitte Gedanken machen, ob man diesen Tweet wirklich so verstehen soll, wie er gemeint oder wie er dort niedergeschrieben ist, nicht wie er gemeint ist, sondern wie er niedergeschrieben ist. Und es hat, darauf wolltest du hinaus, glaube ich.
Mehr oder weniger ist das korrekt.
Aber was war das weniger? Kannst du das ausführen?
Na, letztendlich geht es ja darum, was in diesem Tweet Donald so ein bisschen uns als Welt erzählen wollte. Wir als Deutsche kennen das Phänomen ja mittlerweile, Briefwahl. Ja, was heißt Briefwahl? Ich habe die Möglichkeit, bevor eine Wahl ansteht, mir Wahlunterlagen zukommen zu lassen, sie auszufüllen zu Hause, sie in einem verschlossenen Umschlag weiterzugeben an die Behörden, um eben meiner Stimme auch Geltung zu verleihen, obwohl ich dann in dem Moment, in dem ich sie abgeben könnte, nicht da wäre. Die USA bieten diese Möglichkeit bisher nicht, denn in den USA ist es so, dass ich verschiedenste Möglichkeiten habe, meine Stimmen abzugeben. Das ist natürlich immer von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, aber es gibt eben verschiedene Bundesstaaten, die verschiedene Gesetze zu dieser Thematik haben und dort ist unter anderem nicht erlaubt, im Staat Kalifornien bisher Briefwahl abzugeben. Und was hat Donald Trump in diesem Moment gesagt? Der Staat Kalifornien verschickt an alle Menschen, die irgendwo dort wohnhaft sind, Briefwahlunterlagen. Kann man ja so jetzt erstmal glauben. Ist aber völlig falsch, weil in den USA ist es nämlich so, wenn du Wähler sein willst, musst du dich als Wähler registrieren. Das heißt, du musst erstmal dich selbst persönlich bei einer Kommission melden, die dich in eine Wahlliste aufnimmt. Und das ist auch in Kalifornien so, nur wenn du innerhalb dieser Kommission bzw. innerhalb dieser Liste dich hast aufnehmen lassen, kannst du auch Teil einer Briefwahl sein. Und Donald Trump bezweifelt das. Er sagt, die Möglichkeit, eine Briefwahl diesen Leuten zu geben, gibt den, naja, wie soll ich es sagen, in diesem Moment, gibt den Menschen, die eine Wahl beeinflussen wollen und sie auch betrügen wollen, Vorschub. Das heißt, sie können dadurch die Wahl zu Ungunsten von Donald Trump verändern. Jetzt hat Donald Trump das bei Twitter geäußert. Und was hat Twitter gemacht? Twitter hat diesen Tweet vermerkt, hat ihn gekennzeichnet und gesagt, dieser ist nicht ganz wahr, und hat ihn hinterlegt mit Beweisen, beziehungsweise Beweisen ist ja auch immer so eine Geschichte, aber hat ihn belegt mit Vermerken von zum Beispiel CNN oder der New York Times, die eben ganz klar darstellen, dass die Briefwahl ein Instrument der Beeinflussung einer Wahl ist und somit den Aussagen von Donald Trump widerspricht.
Weißt du?
Soweit verstanden, Maike?
Ich verstehe alles. Weißt du?
Das ist hervorragend. Weißt du? So, und jetzt möchte ich dazu ja noch eine Frage stellen, außer du hast vorher noch eine Bemerkung.
Zu welchem Bundesstaat gehört Donald Trump? Also konkret, wo wählt er?
In New York.
Okay.
Ist Donald Trump ist Einwohner von New York.
Okay. Ist in New York die Briefwahl erlaubt?
Das weiß ich gar nicht.
Dann darf ich direkt die nächste Gegenfrage stellen. Ja. Wie hat Donald Trump für seine Präsidentschaftswahl gewählt?
Er hat für sich selbst gestimmt.
Ja, nee, Entschuldigung, das war nicht die Frage, sondern auf welche Art?
Bei der letzten?
Bei seiner, wo er Präsident geworden
ist. Er ist aus dem Trump Tower mit dem Fahrstuhl nach unten
gefahren? Nein, 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 leider nicht. Per Briefwahl.
Ist das so?
100%.
Das kann ich nicht sagen. Das wäre...
Das ist kein
Witz. Würde die Dinge, die ich jetzt ausführe, noch grotesker und witziger machen.
Deswegen möchte ich an dieser Stelle dieses Thema skippen. Weil mit meiner Aussage von eben ist alles gesagt und ich skippe dieses Thema.
Okay. Damit kann ich in diesem Moment auch nicht weiter darauf eingehen, egal wie lustig und gut ich das finde. Das heißt, ich muss direkt zum nächsten kommen und wir sind wieder an einem ernsten Punkt dieses Lebens angelangt. Aber wir bleiben in den USA. Und wir sind auch nicht weg von Donald Trump, sondern kennst du George Floyd? Sagt dir George Floyd irgendetwas? Kennst du diesen Namen?
Nein.
Das ist sehr schade, weil George Floyd ist im Moment... Ah, Eike, wenn dir George Floyd nicht sagt an dieser Stelle, okay, dann müssen wir vielleicht einfach über dieses Thema noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Wer ist George Floyd? George Floyd ist ein Amerikaner, eine Person, die vor wenigen Tagen etwas erlebt hat, beziehungsweise erlebt hat und nie wieder erleben wird, die für uns als Westeuropäer völlig unvorstellbar ist. Und zwar ist er als Schwarzer Opfer von absoluter Polizeigewalt geworden. Er hat, nur für all die, die es in diesem Moment nicht wissen, George Floyd ist eine völlig unbescholtene Person. Er hat in einem Wagen gesessen vor einem Supermarkt, weil der Supermarktbesitzer an die Polizei gerufen hat und gesagt hat, diese Person hat mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt. 20-Dollar-Schein. Falsch. Diese vier Polizisten, die ihn anschließend verhört, vernommen oder festgenommen haben, haben ihn nicht nur beschuldigt einer Straftat, nein, sie haben ihn sogar getötet. In Minneapolis.
Jetzt kürzlich? Oder
ist es diese Woche.
Okay.
Nicht nur, dass sie George Floyd diese Woche getötet haben, nein, daraus folgt auch ein wahnsinniger Protest, der innerhalb der USA daraus entstanden ist. Und woran entzündet sich dieser Protest? Er ist ganz einfach, er entzündet sich daran, dass die Ungerechtigkeit der Gesetzgebung gegenüber der schwarzen Minderheit innerhalb der Bevölkerung einen unglaublich hohen und unglaublich ungerechten Anteil nimmt, die Wahrscheinlichkeit als Schwarzer unter 30 an Polizeigewalt zu sterben ist circa 10-mal so hoch wie als Weißer. Das kann nicht gerecht sein, das kann nicht fair sein. Die Frage ist für mich und die ich mir jetzt dir gegenüber stelle, warum ist das so in den USA?
Ist das nur in den USA so?
Nein, das ist nicht nur in den USA so, aber, und das ist ja die Geschichte, die für mich jetzt an dieser Stelle wichtig ist, die USA haben immer gesagt, sie sind ein freies, demokratisches Land, in dem jeder den American Dream of Life leben kann.
Also vom Tellerwäscher zum Millionär.
Ja. Glaubst du daran?
Nein.
Okay, dann sind wir ja bei Punkt 1. Punkt 2 ist, dieser American Dream of Life heißt auch, es ist völlig egal, aus welcher Schicht ich komme, aus welcher Rasse ich komme, wer ich überhaupt bin. Ich kann diesen Traum leben. Glaubst du, wenn du das jetzt liest und siehst und hörst, dass das irgendwie noch Realität ist? Oder glaubst du, das ist einfach eine Fiktion, von der wir noch gehört haben?
Verdammt schwierig, weil es in meinen Augen jetzt gerade mit dieser Fragestellung verschiedene Themen vermischt. Einmal Rassismus und einmal den amerikanischen Traum. Und das sind für mich tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Weil zum amerikanischen Traum, damit ist ja immer so deren Motto, und damit haben sie auch damals verdammt viele Einwanderer für sich gewonnen, sage ich jetzt mal, oder für viele Einwanderer war das das Ziel, aber inzwischen ist das ja nicht nur Amerika, sondern auch andere Länder. Und das hat in meinen Augen nicht unbedingt etwas mit dem ursprünglichen Thema, das du angesprochen hast, zu tun, nämlich mit dem Thema Rassismus, weil das ist im Grunde genommen der Kern der Frage. Und behaupte ich jetzt zumindest, dass das der Kern der Frage ist. Ich glaube, du wirst mir da jetzt nicht widersprechen.
Nein.
Weil
Es geht immer um Rassismus in den USA.
Ich will vielleicht gar nicht zu sehr auf diesen amerikanischen Traum, den du im Nachgang nochmal erwähnt hast, darüber würde ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, sondern mehr um dieses Thema Rassismus. Und da meine allererste Gegenfrage, die ich an dich gestellt habe, war ja nicht ganz unbewusst gewählt, sondern glaubst du, dass das hier in Deutschland anders ist? Um jetzt mal wieder den Kreis zurück nach Deutschland zu ziehen. Weil natürlich ist es in Deutschland, so weit muss ich gehen, unwahrscheinlich, dass da so eine extreme Form der Gewalt von Seiten der Polizei stattfindet. Aber im Kern ist es in allen Ländern gleich. In beiden Ländern gleich, dass da das Thema des Rassismus erschreckend hoch ist, wenn man es sich wirklich neutral betrachtet. Wie gesagt, in Deutschland wäre dieser Mann sicherlich nicht gestorben.
Was ist deine Frage an jetzt? An dieser Stelle. Also die möchte ich jetzt gerne wirklich konkret hören, weil das, was du jetzt angesprochen hast, ist ein mehr als breites Thema und da kann ich wirklich, da kann ich lange drüber reden und viel drüber ausholen, aber was ist jetzt, was konkret möchtest du jetzt wissen? Also
du hast es auf
sag's mir explizit.
Du hast es auf diesen amerikanischen Fall bezogen.
Okay. Also George Floyd. George Floyd geht zum Einkaufen und er möchte gerne, es ist Corona, ne? Wir dürfen nicht vergessen, 30 Millionen Amerikaner sind arbeitslos. George Floyd als Schwarzer geht in den Supermarkt und möchte gerne Lebensmittel kaufen und der Chef des Supermarkts beschuldigt ihn, er hat mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt, wo er, unbestritten, dass das niemand widerlegen kann oder niemand behaupten kann. Entschuldigung. Er hat in diesem Moment mit einem 20-Dollar-Schein bezahlt, der gegebenenfalls wirklich falsch gewesen ist. Ist nichts, worüber ich mir ein Urteil bilden will. Aber was möchtest du implizit dann jetzt wissen?
Glaubst du, dass es in Deutschland keinen ähnlichen Fall hätte geben können?
Nein.
Nimm das Töten weg.
Glaube ich nicht. Nein. Ich glaube, es ist erschreckend sogar anders. Ich glaube, es ist sogar so, dass es genau diesen gleichen Fall hier hätte geben können, mit dem Unterschied, das ist das Entscheidende, was ich an dieser Stelle machen würde, die Unterscheidung wäre nicht bei der Strafvollzugsinstitution erfolgt, sondern ein freier Mob hätte sich dazu bereit erklärt oder auch dazu bereit berechtigt gefühlt, dieser Person eine Strafe zukommen zu lassen. Ich glaube, das ist der Unterschied. Also ich glaube, in Deutschland, es hätte Leute gegeben,
Stopp. Kernfrage ist eine andere.
Okay.
Reden wir allein, also wie gesagt, das Thema Sterben und so weiter außen vor. Reden wir allein über das Thema Beschuldigung. Nur um das Thema Beschuldigung.
Schlussendlich reden wir über das Thema Rassismus.
Ja, das hast du doch angebracht.
Aber du sagst jetzt was von Beschuldigung. Nein, es geht um das Thema Rassismus.
Weil ich sage, dass ich glaube, dass eher ein Schwarzer beschuldigt wird, mit einem falschen 20er zu bezahlen, anstatt ein Weißer. Das sage ich. Unabhängig von USA, sonst, wo sonst auch immer. Und darauf will ich hinaus. Deswegen habe ich ganz am Anfang bewusst gesagt, ich glaube, das Thema Mord
aber findest
oder
du das
Mord
richtig?
Ist so, aber
findest du das richtig und glaubst
das
du, dass
ich, um Gottes
Auswirkungen
Willen, stopp, das
und glaubst du, dass es Auswirkungen auf uns hat?
Also eine Sache ganz, ganz wichtig. Ich habe nicht gesagt, dass ich das richtig finde, dass der Schwarze eher beschuldigt wird als der Weiße. Ganz, ganz wichtig. Und dazu stehe ich absolut. Nur, so ist die Faktenlage. Ein Schwarzer wird eher dazu...
Aber warum ist das so? Warum?
Wegen Rassismus. Und da kannst du jetzt von Schwarz auf Weiß mal weggehen. Du siehst es in Deutschland allein anhand der Ausländer. Egal, ob nun schwarz oder weiß, ein Dunkelhäutiger, ich sage jetzt mal bewusst keine Nationen dazu, wird eher beschuldigt, etwas zu tun oder etwas getan zu haben, als ein Deutscher. Wenn der eine Max Müller heißt und der andere heißt, ja, ich wollte es ja nicht auf Länder reduzieren, aber Cengiz Uygun, ja, Entschuldigung. Wenn du das öffentlich machst, dann ist die Meinungsbildung ganz klar. Und das ist jetzt vielleicht sehr deutschlandbezogen, weil es in Deutschland halt in diesen südländischen Bereich reingeht mehr. Und in Amerika ist es halt mehr dann eben rein auf Hautfarben bezogen.
Okay. Du glaubst also, dass der Rassismus ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaft ist?
Erschreckenderweise ja. Ich sage nicht, dass ich das gut heiße. Ich sage nur, das zeigt die Praxis.
Aber was glaubst du denn dann?
Ich habe einen Arbeitskollegen, der einen Namen hat, den ich jetzt nicht sagen werde, der sehr, ich sage jetzt einfach mal, auch wenn es total doof klingt, aber um dann nicht näher darauf einzugehen, ausländisch ist, wo ich selber in jedem dritten, vierten Gespräch mit dem Endkunden, wo dieser Mitarbeiter für diesen Kunden dann arbeiten muss, wo ich merke, dass da sofort Skepsis kommt, weil ich nur diesen Namen sage. Wie gesagt, ich sage nicht den Namen und wie tief das geht, aber das
dann
merke
ja
ich
nicht.
Alle zwei,
ja,
drei Tage.
Okay.
Und dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, gerade in Amerika, um da jetzt wieder zurück zu deinem Ursprung zu kommen, wo dieses Schwarz-Weiß-Denken, wirklich auf die Hautfarbe bezogen, kann man das wirklich wortwörtlich so sagen, tatsächlich viel, viel ausgeprägter ist als noch hier. Noch hier.
Okay. Wir haben beide sicher noch weitere Punkte, die dieses ganze Thema, also auch in die Länge ziehen könnten. Das wollen wir aber jetzt an dieser Stelle nicht ausweiten, sondern, naja, das kann ja auch noch Bestandteil einer unserer nächsten Podcasts sein, weil das sind Themen, die beschäftigen uns nicht nur jetzt, sondern auch eventuell in der Zukunft. Darum möchten wir an dieser Stelle einfach sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr überhaupt so lange dabei geblieben habt, für die es überhaupt so lange ertragen haben. Wir bezweifeln, dass es viele gewesen sind.
Fabian bezweifelt das.
Mit absoluter Berechtigung. Es ist der erste Versuch. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. And now goal.
Ja, das letzte Wort obliegt natürlich wieder mir. Ich fand die erste Folge auch sehr spannend. Sicherlich nicht so wie ursprünglich geplant, aber trotzdem sehr spannend. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche nochmal wieder zuhört. Bis nächste Woche.